Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist eine unabhängige und öffentlich bestellte und sogar vereidigte Gutachterin für Fotografie und lebt in Köln. Und wie ihr Weg dann vom Kunsthaus Lempertz über die Galerie Kicken, über Sotheby's und der Agentur Magnum in Paris gelaufen ist, bis hin zur Selbstständigkeit in Köln wieder, das erzählt sie direkt selber. Liebe Simone Klein, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Köln.
Ja, danke schön, Herr Scholz. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, sehr gerne, Frau Klein. Meine erste Frage direkt: Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
Ja, also ich bin zur Fotografie gekommen durch mein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Bonn. Und es gab keine Möglichkeit, also es gab eigentlich keine Möglichkeit, Fotografie, Geschichte oder Theorie zu studieren. Das gab es einfach nicht. Aber es gab ein seltenes und sehr wenig besuchtes Pro-Seminar im Museum Ludwig, im damaligen Aquafoto-Historama. Das hat der Professor Bodo von Dewitz geleitet, und der war und ist bekannt für seinen historischen, wirklich historischen Ansatz. Das war eben nicht nur Theorie, dieses Pro-Seminar, sondern es ging auch damit einher, dass man die Sammlung angeschaut hat im Museum Ludwig. Und das hat dann schon ziemlich geflasht bei mir, und darauf habe ich dann tatsächlich das Studium so ausgerichtet, dass ich Orte gefunden habe, wo man das vertiefen konnte. Und das war damals möglich, indem man über ein Erasmus-Stipendium nach Paris ging, an die Sorbonne. Da habe ich dann studiert und habe auch weiter Fotografiegeschichte gemacht. Das konnte man dort nämlich tatsächlich belegen. Man konnte dann auch sehr schnell an bestimmte Positionen und Praktika und irgendwelche Jobs kommen, weil sie keine andere gemacht hatten, sich niemand richtig dafür interessiert hat. Und als ich dann meine Magisterarbeit schreiben wollte zum Thema Fotografie des 19. Jahrhunderts, habe ich die auch in der Sorbonne geschrieben. Also ich habe eine Maîtrise gemacht. Damals gab es eben noch nicht Bachelor und Master, sondern das nannte sich dann Maîtrise.
Wunderbar. Und was kam dann nach dem Studium?
Nach dem Studium hatte ich zuerst vor, eine akademische Karriere einzuschlagen. Aber dann kamen zwei Sachen dazwischen, die das dann eben in die Richtung Kunstmarkt geführt haben. Das eine war ein Praktikum im Kunsthaus Lempertz in Köln, die damals als einziges Auktionshaus in Deutschland Fotografieauktionen gemacht haben. Da habe ich da mitgeholfen, als Praktikantin eine Auktion vorzubereiten. Und parallel dazu hatte ich einen Job als Assistentin in der Galerie Rudolf Kicken in Köln. Und das war dann so klar, also das hat mir so gut gefallen, das hat so eine Dynamik entwickelt. Da habe ich so viel gelernt innerhalb kürzester Zeit und auch einfach den Auktionsmarkt kennengelernt und auf der anderen Seite eben auch die Galeriearbeit kennengelernt. Ganz viele verschiedene Arten von Material nochmal kennengelernt, also vom 19. Jahrhundert bis wirklich gerade bei Kicken, klassische, moderne, europäische Avantgarde. Und und damit war dann klar, dass mit der akademischen, wie auch immer, Karriere, das war dann beendet sozusagen, obwohl ich versucht habe, noch immer während des Jobs zu promovieren. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil es war einfach überhaupt nicht möglich.
Ja, das war dann wahrscheinlich auch ein zeitliches Problem, oder?
Ja, und mir war die Karriere, dass ich wollte das auch wirklich dann machen mit allem. Also ich habe wirklich alles in die Arbeit gesteckt und habe das alles aufgesogen. Und das waren die 90er Jahre, ja, da war einfach auch der Fotoboom in Deutschland und man konnte so viel machen und so viel lernen und überall auch, also sich auch einfach selbst autodidaktisch fortbilden. Ich bin überhaupt nicht fotografisch, also ich bin keine Fotografin, ich habe das nie gemacht. Ich habe zwar, als ich klein war, klar hatte man eine Polaroid zu Hause oder diese Ritsch-Ratsch-Apparätchen, hat man mit rumgespielt. Also das war schon irgendwie da. Und mein Vater hat auch einen Fotoapparat gehabt, einen ganz alten, analogen Apparat. Aber das war jetzt nicht meine Bestimmung, da kreativ zu sein als Künstlerin oder Fotografin. Das war es überhaupt nicht. Das kam wirklich über diese Schiene, dass das einfach als Ausdrucksform, als Bildform, die man betrachten und analysieren und dann aber auch anfassen kann. Das hat mich halt wirklich total geflasht, muss ich sagen. Das war dann auch irgendwie klar, okay, das willst du jetzt weitermachen. Dann war man auch in dieser nicht komfortablen und gleichzeitig komfortablen Lage, dass es eine Nische war, die wirklich niemand sonst besetzt hat. Das heißt, man hat auch wirklich gute Jobs und gute Möglichkeiten gehabt, ganz alleine. Es gab weit und breit keine Konkurrenz. Erstmal, das hat sich ja dann auch wirklich dann relativiert, aber am Anfang war das so. Das war wirklich toll für mich. Und Köln war in den 90er Jahren ein guter Ort für die Fotografie.
Ja, Köln, 90er Jahre Fotografie, da muss ich nochmal nachhaken. Und dann, wie ging das dann bei Lempertz los für Sie?
Ja, also bei Lempertz war ich ja dann Praktikantin und an einem Moment hat die Dame, die Renate Ackermann, die hat damals die Fotografie-Auktionen gemacht, die hat gekündigt, hat das Kunsthaus Lempertz verlassen und hat mich dann als Praktikantin quasi nach vorne geschoben und hat gesagt, so, Sie können das doch jetzt machen. Und dann hatte ich diesen Job. Ja, und dann war ich fortan eben zuständig für die Fotografie-Auktion und ich war ja ein Küken, also ich hatte ja keine, also außer Praktika und den Job bei Kicken als Assistentin, da war ich ja nicht verantwortlich für irgendwas, ich war ja noch ganz klein, hatte ich dann diesen Job und musste mich da reinstrampeln. Und eine Auktion zusammenzustellen ist ein ziemlich großes Projekt, weil man muss ja das Material einsammeln sozusagen, erschnüffeln, finden und dann auch bekommen, was in der Auktion dann angeboten wird zum Verkauf. Und das, also eine Auktion hat grob den Ablauf der Akquisezeit, wo man das Material zusammensucht, der Katalogisierungszeit, wo man das Material für den Auktionskatalog aufbereitet und dann der Auktionszeit und der Abwicklung der Auktion. Also dass die Auktion, die findet halt statt. Ist ja nur ein kurzer Moment für die vielen Monate Arbeit, die das bis dahin so gekostet hat. Und dann die Abwicklung, indem man die verkauften Objekte dann an die Käufer schickt und die nicht verkauften an die Verkäufer wieder zurück.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, das klingt ja sehr spannend. Also Sie haben gerade erschnüffeln gesagt. Das heißt, es werden Ihnen Sachen angeboten auf der einen Seite und Sie finden auch die heißen Sachen sozusagen.
Genau, 50-50 ist das. Also erstmal ganz grundsätzlich kommt von allein meistens weniger, als man denkt. Damals in den 90ern, 1997 war die erste Auktion, die ich gemacht habe bei Lempertz. Da kam sehr viel von allein. Da musste man gar nicht viel tun. Das waren fast Selbstläufer. Und ich erinnere mich an meinen allerersten Anruf, den ich bekam. Das war ja auch bevor man gezoomt oder hätte, ja, sondern da bekam man noch Anrufe und auch gar keine E-Mails, sondern man wurde angerufen oder besucht. Und ich hatte gerade mein Büro eingerichtet. Das war, glaube ich, die erste Woche, wo ich da so in Charge war und gearbeitet habe, und dann klingelte das Telefon und ich gehe ran und dann eine dunkle und ganz ernsthafte Stimme auf der anderen Seite: Gundlach. Da war also FC Gundlach am Telefon und hat mich zu sich berufen. Dann wurde ich dann quasi nicht eingeladen, sondern zitiert nach Hamburg und habe dann FC Gundlach besucht. Dann haben wir uns lange unterhalten. Da wurde ich wirklich erstmal gegrillt so ein bisschen. Und dann wurde dann quasi, da hat dann in dem Moment hat eine sehr schöne und wirklich sehr langjährige Zusammenarbeit mit Herrn Gundlach dann begonnen, die auch über die Lamperts-Zeiten bis in die Sotheby's-Zeiten gereicht hat. Also das war wirklich ganz toll. Aber als erstes, ich weiß noch, den Moment werde ich niemals vergessen, hat mir wirklich das Herz in die Hose gefallen. Also ich habe wirklich gedacht, gleich der erste Anruf, gleich so jemand, und hatte doch großen Respekt, und das war ganz toll. Also das war wirklich super.
Ja, die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit, das ist wahrscheinlich auch die Mischung, die den Erfolg verspricht vielleicht.
Ja, so Trüffelschwein spielen, und aber auch wirklich genau den Markt kennen und gucken, wo man gezielt etwas akquirieren kann. Und natürlich auch so solche glücklichen Zufälle, die dann von allein kommen, und auch viel Arbeit. Ne? Es ist also, manchmal muss man wirklich lange mit einem Kunden arbeiten, lange wirklich an einem Stück arbeiten, um das dann irgendwann zu bekommen. Dann müssen ja auch die Bedingungen ausgehandelt werden mit dem Kunden. Das ist ja soll ja eine Win-Win-Situation sein. Der Kunde verkauft, das Auktionshaus übernimmt den Service. Und jeder möchte davon profitieren. Auch das muss ausgehandelt werden mit den Kunden.
Als der Herr Gundlach angerufen hat und als Sie dann in Hamburg waren, war er als Käufer oder als Verkäufer aufgetreten?
Also er war als Einlieferer da. Er wollte Material einliefern in die Auktion. Und das war damals Peter Kethmann. Und habe oft in Hamburg gesessen mit ihm und seinen Assistenten. Und wir haben ausgewählt und geschaut, was man in die Auktion aufnehmen kann.
Also sind die Kunden die Sammler und die Einlieferer?
Das ist eine gute Frage, weil die Auktionsarbeit war am Anfang, als ich anfing, noch sehr akquiselastig. Also man hat hauptsächlich wirklich die Kunden kontaktiert und um das Material zu akquirieren für die Auktion. Man hat weniger Wert auf das Verkaufen gelegt, weil man ja davon ausging, es ist eine Auktion, es gibt einen Katalog, der wird weltweit verschickt. Später gab es dann einen Internetauftritt und man ist davon ausgegangen, okay, die Kunden finden das schon. Ja. Die Zeiten waren dann irgendwann komplett vorbei, also dafür war die Konkurrenz dann auch viel zu groß, und das hat sich dann wirklich radikal geändert, dass die Auktionen gar keine Selbstläufer mehr waren, sondern man wirklich gezielt mit Stories auch auf sich aufmerksam machen musste. Das heißt, auch die Seite des Verkaufens ist immer mehr dazugekommen, wurde immer bedeutsamer, weil man eben um die Kunden, auch um die Käuferkunden dann auch konkurrieren muss. Und die haben, wenn man Pech hat, gleichzeitig noch drei andere Auktionen im Auge und wählen dann einfach aus, wo sie etwas kaufen. Und dann muss man schon wirklich dahinterher sein und da auch Kundenpflege betreiben, ganz gezielt, wenn man gutes Material zu verkaufen hat oder wenn man weiß, ich habe jetzt dieses und jenes Stück, ich weiß, dass dieser und jener Sammler sich dafür interessiert, dann werde ich den jetzt persönlich kontaktieren und es ihm schmackhaft machen.
Der Künstler, wenn ich jetzt als Künstler in so einer Auktion vertreten bin, dann verdient aber nur der Sammler und der Käufer daran und der Verkäufer.
Klassischerweise ist das so. Also klassischerweise ist es so, dass Auktionen ja Zweitverwertungsplattformen sind. Das heißt, es ist kein Primärmarktgeschehen, sondern es ist Sekundärmarktgeschehen. Das heißt, der Künstler selbst liefert nicht ein, sondern der Sammler oder, keine Ahnung, die Familie, der Nachlassverwalter oder so, der liefert ein. Und dann, wenn etwas verkauft wird, hat der Autor, also der Künstler, der Fotograf, direkt ist daran nicht beteiligt. Aber es gibt ja in Deutschland und in Europa das Folgerecht, dass dann in einem gewissen Prozentsatz den Künstler bis zu 70 Jahre nach seinem Tod auch an dem Zweitverkauf beteiligt. Das ist das klassische Modell. Es hat sich vor allem in den letzten 10 und noch mehr in den letzten 5 und noch mehr in dem letzten Jahr sozusagen verändert, indem immer mehr Fotografen oder auch Künstler direkt einliefern. Das ist eigentlich nicht der Sinn einer Auktion. Aber dadurch, dass sich diese Grenzen im Moment komplett auflösen zwischen klassischer Galeriearbeit und klassischer Auktionsarbeit, indem auch Galerien mittlerweile Auktionen machen und auch Auktionshäuser direkt verkaufen, also eine Galeriefunktion übernehmen, ist das so ein bisschen aufgeschwommen. Aber trotzdem ist es so, dass grundsätzlich beim Zweitverkauf der Künstler beteiligt werden muss, wenn das ein öffentlicher Verkauf ist. Und das sind Auktionen, ja, das ist alles nachvollziehbar.
Was genau ist passiert und warum hat sich das so verändert? Sie haben das jetzt gerade so schön runtergebrochen bis aufs Corona-Jahr.
Seit letztem Jahr hat sich auch in der Kunst, also auf dem Kunstmarkt wirklich einiges ja wirklich radikal verändert oder beschleunigt, sagen wir mal so beschleunigt. Also die ganzen Online-Angebote gab es ja vorher schon, aber seit im Prinzip einem Jahr gibt es noch viel mehr und viel ausgeklügeltere und gezieltere Online-Angebote, sowohl eben über Galerieplattformen, über Auktionsplattformen, Messeplattformen. Das sind ja alles Dinge, die waren so früher ja nicht unbedingt nötig, weil man ja persönlich zu einer Messe oder in eine Galerie oder in einen Auktionssaal gehen konnte, um persönlich zu kaufen. Und jetzt, wo die Kunden nicht mehr zu den Institutionen kommen, muss man ja das ändern. Also, und das hat sich ja so radikal beschleunigt in der letzten Zeit. Und
haben Sie das für sich dann mal so bewertet?
Also ich will das nicht bewerten, ob es schlechter ist, ob es besser ist. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Kunstgenuss vor dem Original stattfindet, meiner Ansicht nach. Und ich glaube auch, dass sobald es wieder möglich ist, dass auch ganz schnell wieder sehr viel mehr wahrgenommen wird und freudig wahrgenommen wird. Und der Markt ist ja tatsächlich im letzten Jahr, hat er sich ja auch verändert. Viel mehr Online-Sales haben stattgefunden, weil es halt ja auch möglich war und zum Teil nicht anders ging. Die Galerien, die nicht online aufgestellt sind, haben ja auch ihr Verkaufsmodell ändern müssen, indem sie sehr viel mehr, keine Ahnung, Angebote verschickt haben, einfach digital. So ist es halt jetzt, ne? Das gab es ja im Ansatz ja früher auch schon. Als ich 2015 im November meine letzte Auktion bei Sotheby's machte und wir dieser Auktion den Titel Back to Black gegeben haben, was genial war, weil wir hatten fast nur Schwarz-Weiß-Fotografien in der Auktion und das war dann so auch, ist auch so ein bisschen so meine Spezialität und dann haben wir das so ein bisschen dann auch aufgebaut. Wir haben dann die Ausstellung auch so ausgerichtet, haben die Wände schwarz gehabt und so, das war so ein bisschen spektakulär und dann hatte ich eine junge, neue Kollegin, die meinte zu mir, ja, jetzt machen wir da doch mal was auf Instagram. Und ich, was? Und da wurde dann also quasi zum ersten Mal, bevor Sotheby's, das große Haus Sotheby's, eine globale Internetstrategie entwickelt hatte, haben wir mit unserer kleinen Pariser Fotoauktion Back to Black ein Instagram so Account gehabt und haben das dann gepflegt. Also es wurde dann durch meine neue junge Kollegin gepflegt, weil ich hatte da keine Zeit zu und das war auch wirklich überhaupt noch, es gab es einfach noch nicht. Wir haben Pionierarbeit geleistet sozusagen, mit ganz wenig Followern dann selbstverständlich, weil das war, und das ist noch nicht so lange her. Und da ging es quasi ja los. Also zu der Zeit gab es ja auch schon Online-Auktionen. Sotheby's war etwas später. Christie's hat das damals schon wirklich strategisch auch gemacht. Online-Auktionen mit Fotografie. Und dann seitdem hat es ja überall zugenommen. In jedem Auktionshaus quasi der Welt findet das jetzt statt.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Wie ist das mit den Neukunden eigentlich letztes Jahr in der Corona-Zeit statistisch gesehen?
Christie's hatte letzte Woche eine Online-Auktion mit über 80 Arbeiten von Ansel Adams, also wirklich nur Ansel Adams und online, also komplett online. Und das hat sich alles verkauft. Also White Glove, man nennt eine Auktion, die komplett verkauft wird zum Auktionszeitpunkt eine White Glove Sale und es hat sich also zu 100% komplett verkauft und da gab es wohl über 30% Neukunden. Das hätte ich auch jetzt nicht erwartet, weil Ansel Adams ist zwar ein ganz großer Markt in Amerika, der Superklassiker, und da hätte ich gar nicht gedacht, dass es dann immer noch trotzdem so viele, weil es ja so ein ganz klassisches Material auch ist, dass dann immer noch so viele neue Kunden mit dazukommen, gerade bei so einem Fotografen und solchen Themen einfach, aber spannend.
Ja, absolut, sehr, sehr spannend. Aber einen Sprung haben wir in Ihrer Karriere noch vergessen, das ist nämlich von Lamperts zu Sotheby's. Da waren Sie ja eigentlich, bei Lamperts waren Sie eigentlich ziemlich lange, oder?
Bis 2006, also ich war da schon sehr lange und habe dann mich beworben bei Sotheby's. Da wurde die Stelle des Head of Department in London neu besetzt. Und da habe ich mich zu spät beworben. Die Bewerbungsfrist war schon zu Ende. Dann hat man mir aber trotzdem einen Job angeboten, und zwar als Business Getter für die Abteilung in London in Europa. Also ich war dann erst noch in Köln stationiert, hab dann von dort aus gearbeitet und habe Akquise betrieben für die Fotoauktionen in London und auch zum Teil in New York. Also in Deutschland wurden keine eigenen Fotoauktionen gemacht bei Sotheby's, in Paris auch noch nicht regelmäßig. Und dann die regelmäßigen Auktionen waren in London und in New York. Und Deutschland, das klassische Exportland für Fotografie für Sotheby's. Und da habe ich eben, also in Deutschland bin ich rumgefahren, habe akquiriert und dann eben auch in Frankreich und in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in Spanien, überall so, wo es was zu holen gab, war ich dann und habe das dann quasi akquiriert für die Auktion in London. Und dann wurde mir ein Jahr später der Job des Head of Department angeboten und dann war es noch so, dass die Auktion in London waren weiterzuführen und es gab noch kein European Department, sondern das war wirklich London, aus London wurde das alles gemanagt. Und dann kam 2008 ein tolles Erlebnis für mich. Da wurde nämlich in Paris der Teil 4 der Jam-Sammlung versteigert. Marie-Thérèse und André Jam waren die frühesten Sammler für historische Fotografie, also weltweit mit die frühesten Sammler, die Fotografie des 19. Jahrhunderts zusammengetragen haben, seit den 50er Jahren. Die Auktion ist bei Sotheby's in 4 Teilen versteigert worden, 1999 in London, 2003 in zwei Kataloge gab es in Paris und dann nochmal 2008 in Paris. Und die Auktion 2008, das war meine, also die habe ich betreut, das habe ich katalogisiert. Das habe ich mit den Sammlern gemeinsam gemacht. Ich hatte also das ganz, ganz große Glück, mit wirklich den wichtigsten Connoisseuren, also eigentlich der Fotografie des 19. Jahrhunderts, da zusammenarbeiten zu können. Und und die Auktion war dann im Herbst 2008. Und da war klar, und die war auch sehr erfolgreich, und da war irgendwie klar, okay, also der Markt für Fotografie auf dem Kontinent, der findet eigentlich in Paris statt, und Sotheby's macht dann ab jetzt auch regelmäßig Fotografieauktionen in Paris. Und dann haben wir die nächste gemacht im Herbst 2009, und die war richtig erfolgreich. Da hatten wir mehrere Weltrekorde für Josef Sudeck und noch andere Fotografen. Also richtig tolle Sachen hatten wir da in der Auktion. Und dann war irgendwie klar, okay, das hat wirtschaftlich Sinn. Und dann wurde die Strategie für diese Abteilung verändert, indem die Abteilung nach Paris umgesiedelt wurde und ab 2011 dann in Paris ansässig war. Das heißt, ich bin dann von London mit allen Büchern, mit dem kompletten Material, das ganze Archiv, alles von London nach Paris umgezogen, habe dann da mein Büro bekommen mit Blick auf den Élysée-Palast runter. Ja, das war traumhaft. Und und fortan wurde dann die Abteilung aus Paris geleitet und in London. Zuerst noch haben wir Auktionen gemacht, dann wurden die aber dann erstmal auch wieder eingestellt eine Zeit lang und nachher wieder aufgenommen. Also das war immer so strategisch ein bisschen schwierig. Aber ja, und dann war ich eben dann in Paris und habe da gesessen und gearbeitet und weiterhin akquiriert auf internationaler Ebene und war eben verantwortlich für die Strategie und auch die Auktionen in London und in Paris. Und auch da haben wir exportiert nach Amerika. Wir haben mit unseren Kollegen in New York sehr eng zusammengearbeitet. Und ich bin eben dort auch zu den Auktionen immer gewesen, habe dann da mitgeholfen und habe Kunden betreut und habe da, ja, war eben dann auch in New York nicht verantwortlich, aber immer mit dabei. Und das war ziemlich schön.
Und dann doch 2015 Schlussstrich sozusagen.
Ja, das war für mich so eine Ära, die so ein bisschen zu Ende ging. Also ich hatte schon länger überlegt, vom Auktionsgeschäft weg schon bei der Fotografie zu bleiben, aber in eine andere Richtung zu gehen. Und das hatte ich dann 20 Jahre gemacht und dann war schon klar, ja, jetzt wäre doch schön, wenn man noch irgendwas anderes kennenlernt in seinem Berufsleben. Und dann hat eben die Firma Magnum mir den Job angeboten, den ich dann auch ausgeführt habe, 2 Jahre lang. Und das war ein Job, den haben die auch erst etabliert. Das gab es vorher auch noch nicht. Also das ging darum, dass die Agentur Magnum eine internationale Verkaufsstrategie entwickeln wollte für ihr Vintage-Material und auch die Fotografien zeitgenössischer Mitglieder von Magnum. Und das hat dann beinhaltet, dass man die Galeriearbeit gemacht hat. Magnum hat ja in Paris eine Galerie gehabt, lange Zeit Galerieräume, die wurden dann leider geschlossen und wurden dann aber in der Agentur selbst wieder eröffnet, was natürlich toll war, weil da war man ja so quasi im Hirn, Herz und Bauch von Magnum gleichzeitig und hat da Ausstellungen konzipieren können. Dann hat das die Bestückung der Stände auf den Messen, Paris Photo, Photo London, Photo Shanghai auch noch umfasst und die digitale Verkaufsstrategie. Das wurde ja immer mehr, auch bei Magnum ganz klar, das sind so viele Mitglieder, das waren fast 90 Mitglieder, als ich da gearbeitet habe, die alle auch diese Print-Sales verstärken wollten und mehr natürlich auch Geld generieren wollten durch den Verkauf ihrer Fotografien im Kunstmarkt. Und das ging auch einher mit einer digitalen Strategie. Dann wurde eben ein Shop eingerichtet und eine digitale Plattform, wo man Fotografien dann direkt bestellen konnte.
Ja, das klingt ja auch nach einer großen Aufgabe. Und Magnum ist ja jetzt auch eine ganz besondere Agentur, aber dann doch nur 2 Jahre, wie ich gelesen habe, sind sie dann 2017, glaube ich, wieder weggegangen.
Genau, also mein Ziel, großes Ziel war schon eigentlich, als ich bei Sotheby's wegging, dass ich etwas Eigenes mache. Ich habe mich da noch nicht so richtig getraut. Und dann in der Zeit, wo ich bei Magnum war, habe ich einfach so viel gelernt auch und so viel neue Impulse bekommen. Und dann hat sich eben die Gelegenheit auch gezeigt, dass ich hier in Köln Räume bekommen habe. Ich habe hier in Köln jetzt einen schönen großen Showroom, den ich leider noch nicht genutzt habe, weil man ja keine Besucher empfangen durfte, ja, aber es gibt ihn und das war dann die Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt mache ich dann wirklich was mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe über sehr viele Jahre hinweg, mache ich jetzt was Eigenes und ja, das mache ich jetzt eben seit drei Jahren schon und das ist auch ganz gut angelaufen, muss ich sagen.
Jetzt sind Sie ja auch als vereidigte Gutachterin sozusagen auch unterwegs und werden dafür beauftragt. Wie bewertet man denn eigentlich Fotografie?
Als allererstes muss man sich klar sein, was das ist, was man vor sich hat. Ja, also man muss genau das Original anschauen und wissen, wie es einzuordnen ist. Also das haben wir eben schon kurz angedeutet. Ist es ein Vintage-Print? Ist es ein späterer Abzug? Ist es ein posthumer Abzug? Diese ganzen Faktoren. Wie ist die Provenienz? Wie ist der Zustand? Wer ist der Fotograf? Was ist das für ein Motiv? Das spielt alles mit in die Bewertung rein. Dann wägt man das ab. Man wägt den Primärmarkt und den Sekundärmarkt ab. Also man sucht Ergebnisse für das identische Objekt, ist in der Regel unmöglich, aber ähnliche, vergleichbare Objekte im Auktionsmarkt der letzten bis zu 10 Jahre. Und wenn möglich, ermittelt man auch die Preise für solche Arbeiten auf dem Primärmarkt, also durch in Galerien. Und das wird dann in Relation gesetzt und so wird dann der Wert ermittelt. Also es ist sehr viel komplizierter, als ich das jetzt dargestellt habe, weil wirklich manche Fotografien sind auf dem Primärmarkt nicht präsent. Also die sind alleine eben, die sind in Sammlungen und in Museumssammlungen und ab und zu taucht ein Blatt dann mal wieder auf, vielleicht ein zweites oder drittes Vintage, ein zweiter oder dritter Vintage-Print, von dem man vielleicht noch nichts wusste. Das sind dann andere Kriterien, als wenn man eine Fotografie, eine zeitgenössische Fotografie hat aus einer Auflage von 20, wo man weiß, okay, das kostet in der Galerie so und so viel noch und ist da auch noch für den und den Preis erhältlich. Das muss man dann wirklich sehr, jeder Fall ist ein Einzelfall und man kann auch nicht schematisch vorgehen. Man muss wirklich jedes Blatt einzeln prüfen und dann hängt es immer noch auch von der Provenienz ab. Von der Geschichte des Motives, dann hängt es immer noch davon ab, wie, in welchem Zustand es sich befindet. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz großer Faktor. Und dann ist natürlich die Abwägung der Auktionspreise ganz besonders delikat, weil Auktionspreise, wir wissen ja, wie die entstehen. Also das ist von so vielen Zufällen auch bestimmt, dass Auktionspreise so auch mit Fingerspitzengefühl zu handhaben sind, weil man kann wirklich innerhalb von einer Saison für ein ähnliches Motiv, ein ähnliches Blatt ganz unterschiedliche Preise finden und ermitteln. Und dann muss man natürlich verstehen, warum hat der Print jetzt hier, keine Ahnung, von ein Abzug aus den 80er Jahren von Cartier-Bresson, war vielleicht bei Christie's und bei Sotheby's und bei Philips gleichzeitig jeweils in der Auktion angeboten. In der einen Auktion hat er dann 15.000 gebracht, in der zweiten 12 und in der dritten 22. Wie gehen wir jetzt damit um? So, das sind alles solche Sachen, die muss man dann irgendwie mit abwägen und das ist gar nicht so einfach. Und Cartier-Bresson Arbeiten sind auch auf dem Primärmarkt zu bekommen, aber das sind dann auch Preise, die sich an den Sekundärmarkt anlehnen. Also auch da muss man dann wieder das verstehen, wie das Material gehandhabt wird auf dem Markt. Also es sind eigentlich immer Einzelfälle.
Jetzt will ich natürlich noch mal die Frage stellen. Also muss ich mir dann so vorstellen, wenn dann so eine Auktion stattfindet, dass dann bei 17.598 Euro der Hammer geschlagen wird vor Publikum.
Ja, eigentlich schon. Also grundsätzlich ist so eine Präsenzauktion ein ganz tolles Spektakel. Ganz tolles Spektakel. Und der Auktionator, der vorne sitzt und zuschlägt, der hat eine ganz wichtige Funktion. Der muss richtig entertainen. Der muss das Ding wirklich mitnehmen und den Saal mitnehmen und die Käufer animieren und alles überblicken und darf auch nichts übersehen. Und wird auch sehr kritisch beäugt, darf auch keinen Fehler machen, muss aber gleichzeitig einfach die Show machen. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Job eigentlich, den man richtig nicht unbedingt lernen muss, aber den man wirklich sehr, sehr, sehr mit, sehr, sehr, sehr üben muss und sich da reinarbeiten muss und seinen eigenen Stil, fast wie ein Schauspieler, seinen eigenen Stil erarbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Es gibt aber natürlich Regeln. Und die Regeln sind schon so, dass Sie als Käufer haben sich vorher natürlich die Objekte angeschaut, Sie haben sich da was rausgeguckt, was Sie interessiert, Sie haben sich vielleicht sogar überlegt, welches Ihr höchster Preis ist, mit dem Sie da reingehen. Also Sie haben sich was rausgeguckt und sagen, okay, der Schätzpreis ist hier 500 Euro und ich sage, okay, bis 1.000 gehe ich mit und dann ist aber Schluss. Das ist ganz gut, wenn man sich das vorher überlegt. Und dann haben Sie noch ein zweites Lot, das kommt vielleicht ein bisschen später. Da haben Sie sich gedacht, okay, wenn ich das erste bekomme, dann kaufe ich das zweite nicht. Aber wenn ich das erste nicht bekomme, dann kaufe ich das zweite und da gehe ich dann, das ist dann vielleicht ein bisschen teurer, da habe ich so ein Budget bis 2.000, würde ich mir einplanen. So. Und dann schreiben Sie sich ein, Sie kommen vorher schön früher hin und schreiben sich ein, bekommen Ihr Paddle, das ist tatsächlich das Schildchen mit der Nummer drauf, das ist ja Paddle. Und das ist dann ihr Paddle, das dürfen sie nicht verlieren. Und damit gehen sie dann in den Auktionssaal und suchen sich einen schönen Platz, wo man gut alles überschauen kann, wo man Sichtkontakt zum Auktionator hat. Und dann geht die Auktion los und ja, und genau, also es geht genau so in Schritten, die sind festgelegt, in Increments nennt sich das. Das sind dann die Schritte, in denen gesteigert wird. Meistens 10% vom Wert. Also wenn man bei 1000 ist, dann wäre der nächste Schritt 1100, dann 1200, 1300, ab 2000 dann schon mit 200er Schritten und so weiter. Ne? So in der Regel läuft das so. Ist aber in den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich. Also in London wird anders gestaffelt als in Amerika. Und in Frankreich ist es nochmal etwas lockerer. Da kann man auch reinrufen als Bieter und es anders machen. Und das wird oft akzeptiert. Ja. Und dann hat man Glück und das erste Lot, was man gekauft hat, das bekommt man für, sagen wir mal, 800. Also sie haben gar noch nicht mal ihr Budget, was sie sich festgelegt haben, noch nicht mal ausgeschöpft. Also bei 800, dann fällt der Hammer zum ersten, zum zweiten, für den Herrn dort hinten, zum dritten. 800 €. Dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie nachher die Rechnung bekommen, weil 800 € ist der Hammerpreis, also der Zuschlagspreis. Und auf der Rechnung steht dann etwas mehr, weil die Auktionshäuser nehmen ein Aufgeld. Das sind in der Regel zwischen 25% und 30%. Man muss dann auch das Kleingedruckte lesen. Manchmal muss man auf das Aufgeld, das festgelegt ist vom Auktionshaus, noch folgerecht bezahlen oder Einfuhrsteuern. Das muss man vorher genau lesen. Da gibt es im Auktionskatalog so kleine Symbole an der Beschreibung. Das muss man dann im Katalog nachlesen, sonst hat man nachher vielleicht eine schlechte Überraschung und wundert sich, warum das so viel teurer ist, als man eigentlich gedacht hat. Weil man gedacht hat, oh, jetzt habe ich ein schönes Schnäppchen gemacht, aber nachher ist dann irgendwie das Doppelte und dann muss man vorher ein bisschen einkalkulieren.
Also das muss ich halt immer, ich muss also immer schön mitrechnen dann im Kopf sozusagen.
Ich verspreche Ihnen, dass Ihnen das nicht passieren wird, wenn Sie im Auktionssaal sitzen und Sie bieten, werden Sie die Zeit erstmal nicht haben, da im Hintergrund so zu kalkulieren, oh, plus 30%, das macht, nein, kann ich nochmal bieten, nein, weil es ist ein bisschen psychologisch, weil Sie werden ja auch vom Auktionator wieder angesprochen, möchten Sie nochmal bieten, der Herr? Und dann haben sie keine Zeit und auch wirklich nicht den Kopf, in dem Moment ihren Taschenrechner im Kopf da loszulegen und ihn und was zu auszurechnen. Das wird nicht klappen, weil das geht ja dann auch manchmal schneller und dann ist es eine Stresssituation. Und deswegen kann man, sage ich ja immer, es ist gut, wenn man sich vorher einigermaßen ausrechnet, bis wohin man so gehen möchte. Andererseits ist es dann auch so, eine Auktion ist ein psychologisch sehr dichter Moment und es können auch einfach die Pferde mit ihnen losgehen, dass sie sagen, ach, jetzt mein Limit von 1000, egal, ich will das jetzt haben, der will das haben, der will das haben, ich will es auch haben und jetzt biete ich einfach mit. Das heißt, sie werfen dann alle ihre guten Vorsätze, die sie vorher hatten, einfach über Bord und bieten mit und kommen dann vielleicht bei 2000 und dann haben sie es dann und sind überglücklich. Sie haben viel zu viel dafür geboten, viel mehr als sie wollten, sind überglücklich und das ist der tollste Moment ihres Lebens. Und sie kommen dann nach Hause und kriegen erstmal Ärger, weil sie viel zu viel dafür bezahlt haben. Aber das sind halt eben die Momente, die so eine Auktion wirklich interessant und spannend machen, weil es einfach eine choreografierte, ein choreografierter Moment ist, in dem man sich dann auch reinfallen lässt, so ein bisschen als Käufer. Und für ein Auktionshaus sind natürlich die Kunden die Liebsten, die solche Limite nicht haben. Die einfach nur sagen, bieten Sie. Also wenn man am Telefon mitbietet oder so, oder die dann sitzen und man weiß genau, man merkt, die wollen das haben. Die heben immer wieder den Arm, die bieten immer wieder mit, die wollen das haben. Das sind die allerbesten, die dann entstehen nämlich wunderbare, hohe oder Rekordpreise.
Fotografie neu denken.
Wunderbar. Jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen, auf jeden Fall aus meinem Fragenkatalog, den Klassiker, den ich immer stelle. Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
So ganz spontan hätte ich die Antwort gehabt, wenn es in meine Sammlung passt. Also nicht, ne, also meine oder die des Kunden sozusagen. Und dann muss es ja gefallen und dann sind wir wieder da. Ne? Dann muss es ja individuell gefallen und dann sind wir wieder genau am Anfang. Und dann ist es auch möglicherweise egal, was es wert ist, sondern dann passt es, dann ist das ein Wunschobjekt, das gut passt in eine Sammlung, was auch wirklich schon lange gesucht wurde. Und das ist dann das emotional, also entweder einfach emotional behangene Bild, was aus diesen Gründen in die Sammlung kommt, oder eben, weil es in das Konzept der Sammlung so gut passt.
Ja, liebe Frau Klein, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Köln.
Ich danke Ihnen herzlich. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, schöne Grüße nach Essen und ja, ich freue mich.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
Ja, alle weiterführenden Informationen zu der Arbeit von Simone Klein sind zu finden unter www.simoneklein.de. Oder wie gewohnt, alles nochmal zusammengefasst in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode. Mir bleibt zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen, au revoir, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.